Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema kurz und knackig. Waschsalon, was du über Geldwäsche wissen solltest. Liebe Lauscher, die unschuldige Branche der Waschsalons war einer der Geburtshelfer der Geldwäsche. Wir sprechen heute aber keineswegs über Capone, sondern über Gefahren und Fallstrecke, die sich für uns Anwältinnen und Anwälte ergeben können, wenn es um das Thema Geldwäsche geht. Viele von uns glauben, dass das eigentlich gar nicht so richtig unser Thema in der täglichen Mandatsbearbeitung ist. Ob das wirklich stimmt oder ob wir sehr wohl bestimmte Pflegehinweise beachten sollten, klären wir heute. Am Mikro ist mal wieder jemand aus einer Kammer, die euch bestens vertraut ist. Kammer Hamm. Da sollte es eigentlich bei euch sofort klingeln, denn Präsident Hans-Ulrich Otto, a.k.a. Oss, ist einer meiner Stammgäste, und auch Christoph Potzun aus der Geschäftsführung, den habt ihr schon kennengelernt. Heute habe ich mir zur Abwechslung mal eine Frau gekrallt, und zwar Rechtsanwältin, Geldwäsche-Expertin und Geschäftsführerin Lena Koch, die uns heute einiges über unsere Rechte und Pflichten in Sachen Geldwäsche beibringen wird. Liebe Lena, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Steffi. Ich freue mich, mit dir über ein, aus meiner Sicht zumindest, spannendes Thema zu sprechen.
Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, und ich glaube, wir können da alle wirklich noch viel dazulernen. Wir haben es heute ganz einfach, Lena. Wir müssen nämlich über eure Kammer gar nicht mehr sprechen, denn, wie ich es gesagt habe, ihr wart schon einige Male Gast in diesem Podcast. Wir können also direkt einsteigen und lernen, wie man, naja, jetzt nicht wie man Geld wäscht, aber wie man sich eben beim Thema Geldwäsche als Anwältin, als Anwalt richtig verhält. Lena, du bist eine richtige Geldwäsche-Expertin. Du kommentierst das Geldwäschegesetz nicht nur im Feurich-Weiland, sondern gestaltest als Mitglied einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft auch die Auslegungs- und Anwendungshinweise zur Geldwäsche und hältst last but not least Seminare zum Thema Geldwäsche ab. Wir können also heute sehr viel mitnehmen. Lass uns also gleich einsteigen. Viele von uns denken, na, Geldwäsche, damit habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Bei mir wird ja auch kein Geld gewaschen. Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Erklär doch mal kurz, wann mich das Thema eigentlich betreffen kann. Das hängt ja vermutlich davon ab, ob ich Verpflichteter im Sinne des Gesetzes bin.
Ja, genau, richtig. Also erstmal ist es sozusagen der Klischee-Gedanke schlechthin, dass man mit Geldwäsche nichts zu tun hat. Wichtig ist erstmal, dass es im GWG um Geldwäscheprävention geht. Also es geht darum, sich als Berufsträger vor einem Missbrauch für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu schützen, beziehungsweise das Risiko dann eben auch zu minimieren. Für uns Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, und damit sind auch die Syndikus-Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte unter uns gemeint, ist quasi das Einfallstor die Frage, ob ich Verpflichteter nach dem GWG bin. Das hast du ja schon richtig gesagt, Steffi. Das GWG ist für viele Berufsgruppen geschrieben. Dementsprechend müssen wir vielleicht ein bisschen auf die Suche gehen und schauen, wo wir überhaupt da auftauchen. Da finden wir dann Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 10 GWG. Da sind dann mehrere anwaltliche Tätigkeiten genannt, die sogenannten Katalogtätigkeiten, die uns zu Verpflichteten nach dem GWG machen, wenn wir für den Mandanten eben in dieser Hinsicht tätig werden. Eine der, glaube ich, relevantesten Katalogtätigkeiten ist die Mitwirkung an der Planung oder Durchführung von Kauf oder Verkauf einer Immobilie oder eines Gewerbebetriebes für den Mandanten. Und Achtung schon da bei der Prüfung, ob eine Tätigkeit bereits eine Katalogtätigkeit darstellt. Der Begriff der Mitwirkung wird im Sinne des Präventionszwecks des GWG weit ausgelegt, sodass jede begleitende Rechtsberatung schon als Mitwirkung anzusehen ist. Und um bei dem Beispiel der Mitwirkung an der Planung oder Durchführung von Kauf oder Verkauf einer Immobilie zu bleiben, es reicht schon grundsätzlich aus, dass wir einen notariellen Kaufvertragsentwurf zum Beispiel für den Mandanten überprüfen.
Oh, das ist etwas, das man, glaube ich, nicht sofort auf dem Schirm hat, ne? Weil du denkst ja immer, okay, Immobilien, klar, wenn irgendwie Geld fließt über mich, das ist ja doch sehr viel mehr, als man so im Kopf hat. Hast du noch ein, zwei Beispiele? Weil das war ja schon sehr plakativ.
Ja, also das große Thema Gesellschaftsrecht spielt dann da noch eine Rolle. Eben wenn wir bei Gesellschaftsgründung zum Beispiel mitwirken und Gesellschaftsverträge eben auch entwerfen, ist das auch nochmal eine Katalogtätigkeit, die uns auch häufiger über den Weg läuft.
Das glaube ich gern. Also safe ist man vielleicht vor allem bei der Strafverteidigung, wenn es nicht Wirtschaftsstrafsachen sind. Also das mal so als Tipp für alle, die dem Geldwäschegesetz aus dem Weg gehen wollen. Für den Fall, dass ich das jetzt durchgeprüft habe, das waren jetzt ein paar einfache Beispiele, mal schauen, ob wir nachher noch Zeit haben, noch ein paar mehr zu nennen. Für den Fall, dass ich Verpflichtete oder Verpflichteter bin, welche Pflichten habe ich denn dann? Also der Begriff legt ja nahe, dass ich dann vermutlich Pflichten habe. Welche wären das?
Ja, auf jeden Fall. Und es sind eben auch gar nicht mal so wenige Pflichten. In Bezug auf den Mandanten gibt es die sogenannten Sorgfaltspflichten. Dazu zählt zum Beispiel schon die wichtigste Pflicht im GWG, die Identifizierungspflicht nach dem Prinzip Know Your Customer, also auf Deutsch kenne deinen Kunden. Das heißt, ich muss insbesondere den Mandanten, gegebenenfalls seine Vertreter und oder wirtschaftlich Berechtigten kennen und identifizieren. Ich muss wissen, ob der Mandant ein Familienmitglied des Mandanten oder eine bekanntermaßen nahestehende Person des Mandanten einen PEP-Status hat, also eine politisch exponierte Person ist. Oder zum Beispiel auch, ob ein Bezug zu Drittstaaten mit hohem Risiko besteht und. Also viele Fragen, die ich als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt entweder im Mandantengespräch herausfinden muss oder aber auch eine gute Möglichkeit, insbesondere bezüglich des PEP-Status, dass ich den Mandanten einfach mal google. Da findet man auch immer schon sehr viel heraus, mit wem er vielleicht auch verwandt ist. Ich sage immer gerne das Beispiel zu Angela Merkel. Der Mann von Angela Merkel heißt auch nicht Merkel mit Nachnamen. Aber das wäre so eine Person, wenn der Mann von Angela Merkel uns gegenüber sitzt. Der hat auch einen PEP-Status. Und wichtig dabei zu wissen, ich identifiziere meine Mandanten sozusagen nicht für mich, sondern für den Fall, dass ich meine Erkenntnisse an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, ein kompliziertes Wort, kurz FIU oder FIU genannt, weitergeben muss, also zum Beispiel im Fall einer Verdachtsmeldung. Also das Argument, dass der Mandant persönlich bekannt ist, das zieht im GWG einfach nicht. Dann noch weitere Pflichten. Unter bestimmten Voraussetzungen habe ich eben eine Meldepflicht, wie schon gerade gesagt. Da muss ich dann eben bestimmte Sachverhalte an die FIU melden. Dafür muss ich seit dem 01.01.2024 im Portal GoAML der FIU registriert sein, um eine solche Meldung abgeben zu können. Dazu direkt auch ein kleiner Tipp. Wer Verpflichteter ist und sich noch nicht registriert hat, sollte dies schnell tun. Die Registrierung wird nämlich bald auch eine bußgeldbewährte Pflicht sein und die Registrierung dauert etwas, weil eben die Registrierung auch über die FIU nochmal extra geprüft wird. Also das heißt eben, man kann sich nicht mal eben schnell registrieren, wenn man eine Verdachtsmeldung abgeben muss. Und dann noch weitere Pflichten. Für die Kanzlei muss ich ein Risikomanagement bestehend aus Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen einführen. Grob gesagt, ich muss anhand der durchgeführten Katalogtätigkeiten das abstrakte Risiko der Kanzlei für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden identifizieren und bewerten und daraus dann Sicherungsmaßnahmen ableiten, die das Risiko im besten Fall dann minimieren. Und nicht zuletzt habe ich eben Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.
Ich muss ja jetzt mal sagen, das klingt mega ätzend.
Ist es gar nicht.
Also ich finde, das klang jetzt nach wahnsinnig viel. Es klingt sehr, sehr kompliziert. Und was ich mich gerade frage, das sind ja wirklich eine Menge Daten, die ich abfragen muss bei meinem Mandanten. Und ich glaube, es ist relativ hoher Aufwand. Also wenn ich jetzt unterstelle, ich habe eine etwas größere Kanzlei, da brauche ich ja fast eine eigene Abteilung, die alle Mandanten durchgoogelt. Wäre es auch eine Möglichkeit, mich da so ein bisschen zu entlasten und zu enthaften, dass ich einfach sage, ich erstelle einmal Mandantenfragebogen, lass die alles ausfüllen, bin aber dann nicht verpflichtet, das zu überprüfen, sondern verlasse mich drauf, dass das natürlich wahrheitsgemäß beantwortet wird. Wenn ich mir das unterzeichnen lasse, jetzt zum Beispiel PEP-Status, blablablub, ist das eine Möglichkeit? Kann man das machen?
Ja, also grundsätzlich natürlich muss man jetzt nicht den Mandanten sozusagen ausforschen oder so. Also das muss man nicht machen. Es reicht grundsätzlich aus, dass man sich die Informationen vom Mandanten holt und halt hellhörig wird, wenn zum Beispiel ein Bezug zu einem Drittstaat mit hohem Risiko besteht und dann entsprechende verstärkte Sorgfaltspflichten einhält. Was für Großkanzleien oder größere Einheiten sicherlich ganz gut ist. Es gibt die Möglichkeit und auch die Anordnung der Rechtsanwaltskammern, dass ab 30 Berufsträgern ein Geldwäschebeauftragter eingeschaltet werden muss, beziehungsweise bestimmt werden muss in der Kanzlei, sodass man das ein bisschen zentral quasi gestalten kann. Das ist sicherlich einfacher und meine Erfahrung ist auch, dass die größeren Kanzleien es in der Hinsicht ein bisschen einfacher haben als die kleineren, wo es dann quasi jeder einzelne Rechtsanwalt für sich selbst erledigen muss. Deswegen auch immer mein Tipp, erst einen Mandantenbogen oder einen Ablauf quasi erstellen, damit man nicht bei jedem Mandat von neuem anfangen muss.
Das bietet sich ja dann auch an, in diesem Fragebogen vielleicht einen Absatz einzufügen, zu erklären, warum man das machen muss. Sonst muss ich das ja jedes Mal im Mandantengespräch wieder die ganze Leier ablassen. Warum denn? Und vielleicht kann man so auch ein bisschen mehr Akzeptanz erzeugen, weil der Mandant ja grundsätzlich davon ausgeht, alles, was ich meinem Anwalt erzähle, bleibt da und ich muss auch gar nichts erzählen, was ich nicht erzählen will. Das heißt, ich habe da ja schon wieder einen potenziellen Konflikt mit der Verschwiegenheitspflicht, indem ich das Geldwäschegesetz reindrückt. Ist ein ganz wunder Punkt, da bin ich immer gleich auf 180, weil wir wahnsinnig viele Stellungnahmen abgegeben haben dazu und immer diesen Konflikt und die Aushöhlung der Verschwiegenheitspflicht angemahnt haben, wurde ja leider vom Gesetzgeber so ein bisschen anders gesehen. Ich finde es trotzdem ja hochproblematisch. Es sind jetzt eine Menge Pflichten. So ein bisschen was haben wir schon gehört. Wie wird denn von wem überprüft, ob ich diesen Pflichten nachkomme? Weil jetzt mal unterstellt, ich habe das ein bisschen schleifen lassen mit den Fragebögen oder mit der Auskunft, habe nicht ganz so genau nachgehakt. Wenn jetzt kein Verdachtsfall vorliegt, passiert ja erstmal nichts, oder doch?
Ja, also erstmal passiert nichts, ja, ist vielleicht richtig, aber Aufsichtsbehörde ist ja die jeweils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer. Wir dürfen eben auch anlasslos überprüfen. Das heißt, es bedarf eben keines zwingenden Verdachtes eines Verstoßes gegen das GWG, wobei wir eben auch in Einzelfällen anlassbezogene Prüfungen durchführen, wenn wir durch irgendwelche Kanäle quasi Kenntnis erlangen von möglichen Verstößen gegen das GWG. Im anlasslosen Aufsichtsverfahren prüfen wir zufallsbasiert pro Jahr einen bestimmten Prozentsatz von Mitgliedern. Das heißt, man kann da auch immer mal reinrutschen. Und im ersten Schritt prüfen wir dann eben, ob das Mitglied Verpflichteter nach dem GWG ist. Und wenn dies so ist, im zweiten Schritt erstmal dann im schriftlichen Verfahren, ob die Pflichten nach dem GWG eingehalten werden. Eben, du sprichst ja auch schon die ganze Zeit von den Fragebögen. Das hat sich, glaube ich, auch rumgesprochen, dass wir eben so Fragebögen zu der Thematik der Geldwäscheprävention verschicken. Darüber hinaus dürfen wir auch Prüfungen vor Ort oder anderswo durchführen, also entweder in die Kanzleien gehen oder, so machen wir es zumindest in Hamm, die Mitglieder in die Geschäftsstelle laden. In der Regel hat dann aber eben auch schon ein schriftliches Verfahren stattgefunden. Und bei einer Prüfung vor Ort werden dann zum einen nochmal nach allgemeinen Pflichten und der konkreten Umsetzung in der Kanzlei gefragt. Zum anderen werden GWG-relevante Einzelfälle überprüft, ob dann eben insbesondere die mandatsbezogenen Pflichten eingehalten und entsprechend dokumentiert werden. Keine Sorge vor so einem Termin. Ja, es ist eine Prüfung und wir nehmen das schon sehr ernst, aber es ist eben auch ein Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen.
Ja, das gilt, glaube ich, sowieso. Also Angst vor der eigenen Kammer ist ja sowieso ein schlechter Ratgeber, weil ich bekomme ja Dienstleistung, ich bekomme Beratung. Da werde ich immer gar nicht müde, das zu betonen. Und Fragebogen ist ein gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich auch schon so ein Pamphlet bekommen. Ich glaube, letztes Jahr stand da ein bisschen wie der Ochs vom Berg, weil ich mich auch gefragt habe, wieso ich? Pressesprecher Bundesrechtsanwaltskammer. Da habe ich dann auch mal nachgehakt. Ja, Zufallsprinzip. Ich konnte dann letztlich dazu überhaupt keine Angaben machen, weil auf mich nichts davon zutraf. Deswegen war das tatsächlich relativ schnell erledigt. Kein großer Aufwand, kein Drama. Ist halt so, muss man dann eben durch. Ich frage mich jetzt, wenn ich so einen zufallsbasierten Fragebogen bekomme und schick den nicht zurück, erfülle also meine Pflicht nicht gegenüber der Kammer. Was ist dann im Pott? Was passiert dann? Werde ich dann nochmal gemahnt? Kriege ich ein Verfahren? Was passiert dann?
Ja, also wir bei der Rechtsanwaltskammer Hamm erinnern nochmal ganz höflich daran, wenn der nicht zurückgeschickt wird. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo wir gar keine Rückmeldung bekommen. Das läuft dann leider Gottes auf ein Bußgeldverfahren hinaus. Also da können wir, ja, wir haben eben auch entsprechende Pflichten und wir müssen eben auch prüfen und haben Berichtspflichten. Und dementsprechend sind wir auch darauf angewiesen, dass eben unsere Mitglieder mitwirken. Und sie haben nun mal gesetzliche Mitwirkungspflichten. Dementsprechend wäre es schon gut, einen Fragebogen an uns zu schicken und auszufüllen. Da vielleicht auch noch mal so kurz am Rande, wir verschicken den per BEA. Das heißt, gerne mal einen Blick ins BEA werfen, weil, also das hören wir ganz oft, dass eben der einfach nicht gesehen wurde. Ja, man dachte, das ist Kammerwerbung oder sowas. Nein, wir Rechtsanwaltskammern schicken auch wichtige Post ins BEA. Genau, und dann, wenn man quasi im Bußgeldverfahren ist, dann wird man eben dementsprechend angehört. Und je nachdem, was man dann dazu zu sagen hat oder eben auch nicht zu sagen hat, ja, das kann schon auch wehtun, ne? Also Bußgelder, da ist der Bußgeldrahmen schon relativ hoch. Und bei uns kommen dann da schon auch so, ja, vierstellige Beträge zusammen, die dann mal verhängt werden können oder fünfstellige im unteren fünfstelligen Bereich. Also das tut, glaube ich, schon weh.
Ja, ich wollte gerade sagen, ouch. Also Leute, guckt in euer BEA. Ihr kriegt ja auch eine Nachricht, dass eine Nachricht eingegangen ist. Und wirklich, der Bogen ist schnell ausgefüllt. Ich habe es auch gemacht, habe es auch fristgerecht zurückgeschickt. Hat mich zwar ein bisschen gewundert, warum Icke. Ist aber eben so, jetzt wissen wir, warum. Und was man vielleicht auch nochmal betonen sollte, Lena, es ist ja nicht so, dass ihr das machen wollt. Ihr habt ja nun mal die Geldwäscheaufsicht übergestülpt bekommen, das ist so. Natürlich ist es gut, dass das berufsnah angesiedelt ist, aber dass es das in der Form überhaupt gibt, habt ihr euch ja nicht ausgedacht. Das ist jetzt leider so und es ist ja auch nicht so, dass ihr Spaß dran habt, jetzt Mitgliedern am Zeug zu flicken, sondern ihr müsst es eben machen. Jetzt wissen wir, dass im schlimmsten Fall, wenn ich den Fragebogen nicht ausfülle, ein Bußgeld auf mich zukommt. Ganz grundsätzlich zu den Pflichten, die wir vorhin angesprochen haben. Was passiert denn, wenn ich diese Pflichten nicht erfülle? Dokumentationspflichten, Meldepflichten, was ist dann im Pott? Vielleicht mal so ein bisschen Motivation durch Kosten-Nutzen-Risiko-Analyse.
Ja, genau. Also im Grunde ist genau das Gleiche wie bei der gesetzlichen Mitwirkungspflicht. Also wenn ich eben gegen einzelne Pflichten im GWG verstoße, dann lohnt sich mal ein Blick in § 56 GWG. Da steht dann eben, welche Pflicht auch Bußgeld bewährt ist. Und letztendlich, ja, wie gerade schon gesagt, also es handelt sich dann eben nicht mehr um Kleckerbeträge. Verstöße gegen die gängigsten bußgeldbewährten Pflichten können bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldbuße bis zu 150.000 Euro, bei leichtfertiger Begehung mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro und im Übrigen mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Also das ist der Bußgeldrahmen. Und ja, dementsprechend kommen dann da auch schon mal schnell dann eben vierstellige oder fünfstellige Beträge bei rum.
Das klingt ganz, ganz übel. Ich glaube, da lohnt sich doch dann mal einen Blick ins GWG zu werfen und vielleicht sich so einen Mandantenfragebogen zu erstellen. Dann hat man ja die halbe Miete schon wieder drin. So, jetzt frage ich mich, du hast schon gesagt, und ich habe es eben auch schon erwähnt, Geldwäscheaufsicht liegt bei den Rechtsanwaltskammern. Ihr seid jetzt ja eine eher große Kammer mit im Verhältnis sehr viel Personal. Es gibt aber auch kleine Kammern. Ist das nicht für euch auch ein unfassbarer Verwaltungsaufwand? Ich meine, es gab vor ein paar Jahren neu Syndikuszulassung. Da mussten sich alle Kammern drauf umstellen. Jetzt auch noch Geldwäscheaufsicht. Ist das irgendwie halbwegs zu stemmen?
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Aufwand. Wir haben das Glück, dass wir quasi extra dafür eine Sachbearbeiterstelle einrichten konnten. Wir haben eine zusätzliche juristische Referentenstelle neu geschaffen. Auf Geschäftsführerebene mussten eben Kapazitäten geschaffen werden. Und nicht zu vergessen, es musste eine neue Abteilung des Vorstands gebildet werden, die bei uns eben momentan 8 Abteilungsmitglieder enthält. Und ich kann dir nur sagen, auch wenn wir eine der größeren Kammern sind, ist die Tätigkeit nach dem GWG mit einem enormen Aufwand verbunden. Zumal wir uns in diesem Bereich ja natürlich auch stetig weiterentwickeln müssen. Das ist ja eben gar nicht, also gar nicht so alt. Dementsprechend ist es eben eine stetige Weiterentwicklung, die wir da auch vollziehen müssen.
Ja, vor allem ist es nicht statisch. Also es passiert da dauernd irgendwas Neues. Lina, jetzt ja quasi unter uns, so ein bisschen kenne ich das GWG, muss ich ja auch beruflich. Also jedes Mal, wenn wieder irgendwas geändert wird, worüber sich die Anwaltschaft aufregt, kriege ich das natürlich auch mit. Ich bin auch nicht so richtig tief eingearbeitet in die Details. Wenn man aber reinlinst, finde ich, es wirkt alles wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Es ist auch nicht wirklich hübsch formuliert. Seht ihr in Hamm offensichtlich ja auch so. Denn ihr bietet euren Mitgliedern ganz besonderen Service. Ihr bietet jetzt Seminare an zum Thema Geldwäsche. Wann findet das nächste statt und was wird da so geboten?
Genau, also das nächste Seminar zum Thema Geldwäscheprävention in der anwaltlichen Praxis findet am 2. September ab 9 Uhr online statt. Wir werden uns ausführlich über jede Katalogtätigkeit unterhalten, denn das ist sicherlich für jeden wichtig zu wissen. Wann bin ich überhaupt Verpflichteter? Und das ist oft auch in der Praxis die schwierigste Frage. Wir werden die einzelnen Pflichten nach dem GWG besprechen und Ideen aufgreifen, wie ich im beruflichen Alltag diese abarbeiten kann, auch wenn ich eben nicht gerade in einer Großkanzlei mit Geldwäschebeauftragten und entsprechenden Programmen arbeite. Und ich gebe natürlich auch einen Einblick in die anlassunabhängige Aufsichtsverfahren der Rechtsanwaltskammer Hamm und wie ich als sozusagen Auserwählter dieses durchlaufen kann. Du siehst, der Schwerpunkt liegt in der praktischen Umsetzung des schon sehr komplizierten und eben auch für viele Berufsgruppen geschriebenen Gesetzes.
Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend, weil ich jetzt schon völlig auf dem falschen Dampfer gewesen wäre, was die verpflichteten Eigenschaft anbelangt. Und ich glaube, sich das Wissen anzueignen, ist mehr als sinnvoll, weil das entscheidet darüber, bin ich drin oder bin ich draußen. Das wäre ja sehr, sehr sinnvoll. Lina, was kostet das Ganze? Wie melde ich mich an? Wo melde ich mich an?
Genau, das Seminar kostet 90 Euro und eine Anmeldung erfolgt über das Online-Buchungsportal der Rechtsanwaltskammer Hamm unter seminare.rack-hamm.de. Genau, da kann man sich einfach online anmelden. Das ist für uns, glaube ich, am einfachsten.
Das ist super praktisch. Ich verlinke das Ganze nochmal in den Shownotes. Jetzt natürlich eine sehr relevante Frage. Solche Seminare gibt es ja noch nicht bei allen Kammern. Kann ich denn nur als Mitglied der Kammer Hamm teilnehmen oder darf ich auch als Fremdbezirkler teilnehmen?
Ja, bei uns ist die Teilnahme nur für Kammermitglieder möglich, wobei wir bei diesem Seminar natürlich auch die Mitarbeiter der Kammermitglieder, die zum Beispiel Geldwäschebeauftragte sind, natürlich auch zulassen würden.
Das ist aber sehr schade, weil ich glaube, da hätten sich viele für interessiert, aber immerhin für einen sehr, sehr großen Kammerbezirk ein toller Service und vielleicht ziehen ja andere Kammern noch nach. Lina, wenn wir jetzt schon so schnacken, verrat doch vielleicht mal aus deiner Sicht so die allerwichtigsten Tipps für den Kanzleialltag zum Thema Geldwäsche. Weil zum einen sind wir immer serviceorientiert und daher scharf auf Mehrwert. Und zum anderen will ich natürlich jetzt den Hörerinnen und Hörern was mitgeben, die nicht das Glück haben, in eurem Kammerbezirk zugelassen zu sein.
Ja, also ich glaube, der wichtigste, etwas vielleicht übergeordnete Tipp ist, nicht die Augen vor der Thematik Geldwäscheprävention zu verschließen. Wir können alle über das komplizierte Gesetz, die Pflichten und die damit einhergehende Bürokratie und vielleicht auch über die Kammern schimpfen. Aber es ist bei weitem nicht absehbar, dass die Pflichten nach dem GWG in irgendeiner Weise weniger oder gar verschwinden werden. Im Gegenteil. Deswegen sollten wir uns vor allen Dingen der Thematik bewusst sein. Für den Kanzleialltag ist mein wichtigster Tipp eben, den ich auch gerade schon angesprochen habe, sich einmal einen konkreten Ablauf zu überlegen, wie GWG-relevante Mandate behandelt werden sollen, damit man nicht eben bei jedem Mandat von neuem sozusagen anfangen muss. Schließlich reicht eben auch die Durchführung einer Katalogtätigkeit aus, um mit den Pflichten nach dem GWG konfrontiert zu werden. Dabei sind eben vor allen Dingen Dokumentationsbögen für GWG-relevante Mandate sinnvoll, die die wichtigsten Pflichten und Umstände für den Einzelfall abfragen. Da kann ich nur empfehlen, einen Blick auf die Internetseiten der Rechtsanwaltskammern zu werfen. Wir geben zum Beispiel Musterdokumentationsbögen oder auch eine Musterrisikoanalyse als Hilfestellung an die Hand. Und natürlich hilft auch immer ein Blick in die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GWG, die auch auf den Internetseiten der Rechtsanwaltskammern und der BRAC zu finden sind.
Genau, auch das verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes. Was mir gerade noch eingefallen ist, vielleicht können wir, weil das waren schon super tolle Tipps, was ich mich jetzt gerade frage, vielleicht können wir das noch mit an die Hand geben. Du sagtest schon, bei einer Katalogtat bin ich drin. Tätigkeit. Katalogtat wäre ja dann ein bisschen fatal. Bei einer Tätigkeit, die aufgeführt ist, bin ich dann generell drin mit allen Mandaten oder nur bezüglich dieser einen Tätigkeit? Heißt, muss ich für jedes Mandat einfach wieder neu prüfen? Könnte das eben im Katalog genannt sein und dann bin ich nur bezüglich dieses Mandats verpflichtet oder bin ich dann für alles drin?
Nein, Gott sei Dank sind wir immer nur bezüglich der einen Tätigkeit dann quasi drin. Ha. Also nein, wir sind nicht bezüglich, wenn wir eine Tätigkeit diesbezüglich durchführen, eine GWG-relevante Tätigkeit, dann ist das vor allen Dingen auf diese Tätigkeit bezogen, wobei man schon auch unterscheiden muss, dass man zum Beispiel eben für diese Tätigkeit dann eine konkrete Risikobewertung im Einzelfall macht und für quasi das gesamte abstrakte Risiko der Kanzlei dann eine Risikoanalyse nach § 5 GWG.
Okay, wahrscheinlich ist es dann aber ja jetzt rein praktisch gedacht für mich einfacher, jetzt gerade wieder bei diesem Mandantenfragebogen, den einfach immer alle ausfüllen zu lassen, weil es kann ja auch mal passieren, also gerade in Dauermandatsbeziehungen kommt jemand, lässt sich zu Thema XY beraten, dann kommt irgendwann noch was anderes dazu. Das heißt, ich muss ja bei jedem neuen Thema wieder neu drüber nachdenken. Das erspare ich mir natürlich, wenn ich einfach sage, egal wer, jeder Mandant muss das ausfüllen, damit ich das prüfen kann.
Ja, ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Habe ich auch schon gehört, dass es Mitglieder von uns so machen. Ja, das stimmt.
Ja, ich würde da auch einfach den pragmatischen Ansatz verfolgen, um mir es leichter zu machen und nicht jedes Mal wieder, deswegen hätte ich da jetzt, da muss ich es im laufenden Mandat, ich glaube, ich würde das auch eher praktisch handeln. Oder ich würde sagen, Immobiliensache, nee, mache ich jetzt nicht mehr wegen Geldwäschegesetz. Das waren auf jeden Fall schon mal tolle Tipps, Lena. Was ich mich auch noch frage, ich habe es vorhin schon angedeutet, in meinem Job sehr viel mit den Änderungen zu tun beim Geldwäschegesetz, mit neuen Pflichten. Meistens sind das für mich dann Aufreger-Themen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das Geldwäschegesetz deutlich mehr Änderungen und deutlich stärker ausgeprägten Wandel unterliegt als manch andere Gesetze. Irre ich mich oder ist Geldwäschebekämpfung irgendwie so ein Gebiet, auf dem alle Nase lang irgendwas Neues kommt? Und wenn es nicht schon ein Entwurf ist, hörst du wieder irgendein neues Ding aus Brüssel. Also ich habe das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen einmal pro Woche, aber doch fortlaufend permanent was Neues. Ist das so? Oder irre ich mich, weil das einfach mich besonders aufregt? Kann ja auch meine persönliche Wahrnehmung sein.
Nee, also meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass das wirklich sehr viele Neuigkeiten kommen und eben ja wir uns eben stetig weiterentwickeln müssen. Und das stellt ja auch nicht nur die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Kanzleialltag vor Herausforderungen, sondern eben auch uns Rechtsanwaltskammern und die BRAC ja eben auch. Also ich sage da auch immer zu meinen Mitgliedern, dass wir da alle in einem Boot sitzen und da alle gemeinsam irgendwie durch müssen und wir nur versuchen können, das Beste draus zu machen.
Absolut. Wie halte ich mich denn jetzt als Anwältin oder Anwalt am besten up to date in Sachen Geldwäsche? Wo informiere ich mich da am besten, was wieder Neues auf dem Weg ist oder für mich jetzt Neues gilt? Was auf dem Weg ist, muss ich natürlich noch nicht unbedingt wissen, sondern was Neues gilt.
Ja, also ich denke, dass ein Blick auf die Internetseiten der Rechtsanwaltskammern oder der BRAC, dass sich das auf jeden Fall immer lohnt. Wir versuchen, unsere Mitglieder auf jeden Fall immer up-to-date zu halten. Man kann bei uns den Newsletter abonnieren und den Kammerreport lesen. Also ich glaube, da kriegt man schon das Wichtigste mit. Und ansonsten, ja, ein Blick ins Gesetz hilft vielleicht auch.
Ein Blick ins Gesetz hilft auch, vorausgesetzt, ich habe digital Zugriff immer auf die aktuellste Variante. Wenn ich mir eine Printausgabe doch noch zugelegt habe, sollte ich vielleicht regelmäßig gucken, ob die noch aktuell ist. Und ansonsten sehr guter Tipp, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert bei euren Rechtsanwaltskammern die Newsletter. Da wird das dann fett bekannt gegeben, wenn euch was wirklich Wichtiges betrifft. Lena, gibt es denn gerade irgendwas, was sich vielleicht vage schon wieder am Horizont abzeichnet? Oder bietet der anstehende Wahlkampf Anlass zur Hoffnung, dass vorübergehend mal ein bisschen Ruhe im Karton ist, weil keiner Zeit für das GWG hat, sondern sich jetzt ab Herbst dem Wahlkampf alle widmen müssen.
Ja, das wäre schön. Ich beschäftige mich jetzt seit über 4 Jahren mit dem Thema und ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der mal Ruhe im Karton war. Zurzeit beschäftigen wir uns unter anderem mit einem Entwurf zu einer Geldwäsche-Video-Identifizierungsverordnung, auch ein schwieriges Wort. Der Gedanke, der dahinter steckt, die erforderliche Identifizierung nach dem GWG über Videokonferenz zu ermöglichen und auch eben rechtlich in trockene Tücher zu bringen, ist sicherlich richtig und auch wichtig. Die BRAG setzt sich gerade gemeinsam mit den Rechtsanwaltskammern dafür ein, dass die Anforderungen an eine derartige Form der Identifizierung nicht allzu hoch gesetzt werden, damit es auch kleineren Kanzleien möglich ist, eine Identifizierung per Videokonferenz durchzuführen. Und ansonsten natürlich begleitet uns das Thema EU-Geldwäschepaket ja bereits seit Jahren. Vor kurzem ist das EU-Geldwäschepaket veröffentlicht worden, sodass der letzte Schritt zu seinem Inkrafttreten getan ist. Die BRAG hatte da gemeinsam mit den Rechtsanwaltskammern eine drohende Gefährdung des Mandatsgeheimnisses sowie der anwaltlichen Selbstverwaltung angemahnt. Ja, es ist ja auch in Teilerfolgen, auf jeden Fall hat es geklappt. Das anwaltliche Berufsgeheimnis bleibt grundsätzlich geschützt und die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA sowie die geplante neue nationale Behörde haben nur noch abgeschwächte Befugnisse in Bezug auf die Selbstverwaltungseinrichtungen. Genau, das wird uns dann in 3 Jahren vor allen Dingen beschäftigen, weil dann die Geldwäscheverordnung unmittelbar anwendbar sein wird. Also es bleibt spannend und ja, wir müssen abwarten, wie sich die ganze Thematik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird.
Absolut, das wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit bleiben, Menge Einarbeitung und ich bleibe dabei, jedes Mal, wenn ich das Wort Geldwäschepaket höre, ja, stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil das war wirklich ein für uns sehr, sehr übles Thema. Ja, wir haben was erreicht, aber natürlich nicht alles, was wir wollten. Das ist auch so gut wie ausgeschlossen, aber wir haben da angesetzt, wo es richtig wehtut. Und ich glaube, da konnten wir schon ein bisschen was erreichen. Was übrigens interessant ist, das Statistische Bundesamt, das hakt immer nach Inkrafttreten von Gesetzen noch mal so ein bisschen nach und will jetzt gerade prüfen, wie die Meldepflichten sich und die Registrierungen sich auf den Anwaltsalltag auswirken und wie viel Aufwand das Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten tatsächlich verursacht. Es sind jetzt, normalerweise machen die das so alle 2 Jahre, jetzt ist es ein bisschen länger. Inkrafttreten war, glaube ich, August 21 von dem, was jetzt eben untersucht wird. Und ich packe dazu mal einen Link in die Shownotes. Die Umfrage läuft leider nur sehr, sehr kurz. Ich glaube, bis zum 12. Juli. Es ist aber eine schöne Möglichkeit, mal Erfahrungen einzubringen, wenn man sich als Anwältin oder als Anwalt dem Ganzen schon ausgesetzt hat und mal ein bisschen auch so auf den Putz zu hauen, wie viel Aufwand das dann im Einzelfall vielleicht bedeutet. Ich packe den Link in die Shownotes. Wer Lust hat, macht gerne mit. So kann man sich mal ein bisschen Gehör verschaffen. Lena, das waren super viele wichtige Infos zum Thema. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, die Lauscher da draußen auch. Apropos Lauscher, ein paar Hinweise für euch. Für tagesaktuelle Infos auch rund um die Geldwäsche, surft mal vorbei auf www.brag.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und ja, auch auf TikTok. Klaut uns das Plus, lasst ein Abo da und hinterlasst einen netten Kommentar. Wir freuen uns sehr. Werft einen Blick in BRAG-Mitteilung und BRAG-Magazin. Auch da immer wieder viel rund ums Thema Geldwäsche. Und heute, wichtig wie immer, ein Blick in die Shownotes. Alles, worüber wir gesprochen haben, verlinke ich euch da nochmal. Liebe Lena, tausend Dank für deine Zeit, für die vielen Tipps. Ich glaube, mir würde das Seminar auch sehr gut tun am 2. September, aber ich darf ja nicht. Vielleicht machen wir dann einfach mal ein Update mit weiteren Tipps für alle Lauscher da draußen und ein Update, wenn es was Neues gibt von der Geldwäschefront. Fände ich super. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Sehr gerne. Ich danke dir. Es hat mir viel Spaß gemacht und dann bis ganz bald.
Bis bald, Lena.